Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Ja, wenn wir das doch wirklich verstehen könnten. Die Güte Gottes jagt uns hinterher, haben wir gerade gesungen. Kommt aus dem Psalm 23. Ja, ich finde es so eine gewaltige Aussage. Gottes Güte jagt uns hinterher, dass wir es doch verstehen würden. Und so lautet der Titel der Predigt heute: Wer kann gegen uns sein? Paulus schreibt im Römerbrief, die Lesung haben wir gerade gehört, von der Gewissheit unseres Heils. Und was kann kraftvoller sein am Ende so eines Jahres und Beginn eines neuen? In dem Lied von Dietrich Bonhoeffer ist es wunderbar getextet: Behütet und getröstet wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Die christliche Gewissheit trägt zu allen Zeiten. Und wir wissen, als Dietrich Bonhoeffer wissen, wie sein Leben ausgegangen ist, und er war nicht immer voll Glauben und voll, wie soll man sagen, immer, er hat auch Kleinmut erfahren in seinem Leben, so wie wir alle, auch Zweifel. Und trotzdem hat er festgehalten an dieser Gewissheit. Ich freue mich auf diese Predigt, weil ich meisten meiner Predigten zuallererst mir selbst predige und sie kostbare Wahrheiten für unser Leben beinhaltet. Der Titel heißt also nochmal: Wer kann gegen uns sein? Und dieser Satz hat einen Vorsatz, und der heißt: Wenn Gott für uns ist. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Und das ist eine kleine Vertiefung der Gedanken vom vierten Advent. Da ging es um drei grundlegende Wahrheiten für ein freudvolles Leben. Erstens, Gott liebt uns. Zweitens, Gott ist bei uns. Und drittens, Gott ist für uns. Also heute nochmal kraftvoll: Gott ist für uns. Wir brauchen die Gewissheit, dass Gott für uns ist, damit wir gegen den Widersacher, gegen die Widrigkeiten des Lebens, gegen Krankheiten und Anfeindungen von innen, von außen gewappnet sind und feststehen können im Glauben. Im Leben kommen ja immer wieder schlechte Nachrichten zu uns. Menschen lassen uns im Stich, entscheiden sich gegen uns, reden vielleicht sogar schlecht über uns, Enttäuschungen passieren, Niederlagen, aber Gott ist für uns. Er ist sowas von für uns, und wenn Gott für uns ist und bei uns, dann sind wir immer in der Überzahl. Und das ist eine gute Nachricht. Nun ja, das hört sich schon mal gut an, was du da sagst, aber woher weiß ich denn, dass das stimmt, fragst du. Wie weiß ich, dass Gott auch wirklich für mich ist? Ich bin doch nicht immer so liebenswert und ich bin doch nicht immer richtig und ich bin doch nicht immer so gläubig, wie ich eigentlich sein wollte. Nun, es gibt einen sicheren Ort, wo wir hinsehen müssen, um Gewissheit zu bekommen. Und das ist das Kreuz, an dem Jesus starb. Das entfaltet Paulus in den ersten 8 Kapiteln des Römerbriefes. Am Kreuz weiß ich, dass Gott für mich ist. Warum? Weil sich dort am Kreuz der gerechte Zorn Gottes, den er haben musste als heiliger Gott gegen mich, entladen hat. Er hat, so schreibt es ja Paulus, seinen Sohn nicht verschont, damit ich verschont werde. Er hat seinen Sohn für uns alle dahingegeben, damit du und ich nicht mehr dahingegeben sein müssen. Und das ist die zu schön, um wahr zu sein, gute Botschaft. Und die müssen wir uns gefallen lassen, immer wieder. Nur dann können wir Gott gefallen und wissen, dass er für uns ist. Der Grund, warum wir Gott gefallen, nochmal, es ist immer wieder dieselbe Nachricht, ja, wir brauchen sie, liegt nicht in unserem Tun, sondern in dem Getan Gottes. Was er für uns getan hat, darin liegt Gewissheit. Wenn ich Gewissheit in mir suchen müsste, ja, muss ich weit gehen. Wann bin ich genug? Wann bin ich richtig? Wann bin ich fromm genug? Wann bin ich selbstlos genug? Wann bin ich dies? Wann bin ich das? Es ist unabhängig, oder er ist für uns unabhängig von unseren Gefühlen. Er ist unabhängig von unserer Leistung, von unseren Launen oder von unserer Lebensführung. Er ist für uns. Und weil Gottes Liebe zu dir auf seinem Wesen und nicht auf unserem Wandel beruht. Und deshalb können wir überhaupt Gewissheit erfahren. Und es ist die Botschaft der Erlösung und der Rettung unseres Lebens. Aber sie bezieht sich nicht nur auf das, was irgendwann mal geschehen ist und auch nicht auf das, was irgendwann kommt. Das stimmt zwar, aber es ist noch viel besser. Dieser Glaube ist die Grundlage für ein reiches Leben hier und jetzt, heute Abend und auch morgen, wenn das neue Jahr beginnt. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken, fragt Paulus im Vers 32. Das ist doch mal eine Perspektive für 2023. Wie sollte er, der seinen Sohn gegeben hat, dir mit ihm nicht alles schenken? Alles. Dass Gott uns nicht nur Christus schenkt, aber auch mit Christus alles schenkt. Ich bin überzeugt, dass wir unser Leben lang nicht fertig werden, damit all das zu entdecken, die Geschenke auszupacken und immer da hineinzuwachsen in diese Erkenntnis und in das, was er bereithält. Aber ich glaube auch, dass wir uns oft gar nicht bewusst sind als Christinnen und Christen, was uns geschenkt ist und was Gott uns schenken will. Ich glaube tatsächlich, dass viele Christen stecken bleiben in der Rettung und in dem Gedanken, dass Gott mich gerade so annimmt. Irgendwie gerade so, aber dass es eigentlich wenig Auswirkungen hat auf mein konkretes alltägliches Leben. Aber wenn wir das annehmen, dass Gott nicht mehr gegen uns ist, sondern für uns und in Jesus alles schenken will, dann bewirkt es eine neue Geburt. So wie Jesus mit Nikodemus verhandelt, ja, als er im Gespräch ist mit ihm. Der Heilige Geist kommt in mein Leben und ich bekomme ein neues Leben. Ich lebe im Geist Gottes und damit auch im Sieg Gottes, in dem, was er mir schenkt. Ich fixiere mich nicht mehr auf das, was war, sondern auf das, was jetzt ist, diese neue Wirklichkeit. Es gibt ja im christlichen Leben ständig Anfeindungen. Innen, manchmal von außen. Und um sie zu überwinden, müssen wir sie zunächst mal identifizieren. Was sind denn diese Anfeindungen, Anfechtungen? Und Paulus nennt drei Bereiche in diesem Text im Römer 8. Drei Bereiche, über die wir den Sieg bekommen sollen. Und da ist im ersten die Beschuldigung. Paulus schreibt, wer soll denn die Auserwählten Gottes beschuldigen? Ich ergänze, jetzt wo Jesus doch alle Schuld auf sich genommen hat. Es ist nichts mehr da. Vor Gott sind wir im Glauben, aus Gnade durch Christus, frei geworden von Schuld. Wer soll uns also beschuldigen? Wer will dich beschuldigen? Dein Chef kann dich beschuldigen und deine Frau kann dich beschuldigen, dein Mann kann dich beschuldigen, deine Kinder können dich beschuldigen, alles klar. Wir leben auch in dieser Welt. Aber zutiefst sagt Gott, Schuld ist vorbei. Ich spreche dich nicht mehr schuldig, sondern ich spreche dich frei. Wer will verdammen? Verdammnis ist auch so etwas. So viele Christinnen und Christen leben ständig unter Verdammnis. Wer will die Auserwählten Gottes verdammen? Ich ergänze, jetzt, wo es keine Verdammnis mehr gibt für die, die in Christus Jesus sind. Jesus hat sie auf sich genommen. Er hat sich verdammen lassen, verdammt nochmal, damit wir nicht mehr verdammt werden müssen. Jesus ist gestorben, er ist auferstanden, er sitzt zur Rechten Gottes und der Teufel kommt und verklagt dich. Der innere Ankläger, die Psychologie, ja, spricht da vom inneren Ankläger, wie auch immer er heißt. Jesus geht dazwischen und er sagt, ich habe bezahlt. Wer will denn verdammen? Und drittens, die Trennung von Gottes Liebe. Wer will uns trennen von der Liebe Gottes? So oft im Gespräch, Gott liebt mich nicht mehr. Gott hat mich vergessen. Gottes Liebe ist nicht mehr da. Ich ergänze, nein, es gibt nichts in dieser Welt, was uns von Gottes Liebe trennen kann. Es gibt nichts. Gott liebt uns und nichts kann uns trennen. Nichts, was existenziell ist. Trübsal, Angst, schreibt Paulus. Verfolgung, Hunger, Gewalt, Gefahr, Schwert. Nicht einmal der Tod. Nichts kann uns mehr trennen. Wir wissen, dass diese Welt bisweilen eine raue Überfahrt ist. Das schrieb einmal Hudson Taylor, er sagt, Gott hat uns zwar keine ruhige Überfahrt verheißen, aber eine sichere Ankunft. Und Jesus selbst sagte zu seinen Jüngern, also zu denen, die ihm nachfolgen, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Und wenn man mal darüber nachdenkt, ja, welcher Hirte würde seinen Job behalten, wenn er so mit seinen Schafen umgeht? Schon mal darüber nachgedacht? Keiner. Außer der, der selbst mitgeht. Und Jesus sendet uns nicht in diese Welt und lässt uns da allein verrotten, sondern er ist mit uns. Er geht mit uns, er ist für uns und er streitet mit uns. Jeden Kampf, den du kämpfst, streitet er mit dir, für dich. Manchmal denken wir vielleicht, dass wir als Christen alles über uns ergehen lassen müssen. Dass wir keinerlei Macht haben, dass wir hilflos dieser Welt ausgeliefert sind, aber immerhin gerettet sind in Ewigkeit. Aber Paulus schreibt weiter, Vers 37, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Wir bekommen durch Gottes Geist die Haltung von Siegern, Siegerinnen, von Überwindern, weil wir mit dem Herrn in der Überzahl sind. Wir überwinden, oder wie überwinden wir? Römer 8,4 schreibt Paulus, indem wir nicht mehr nach dem Fleisch wandeln, leben, sondern nach dem Geist. Also das heißt, in der Dimension des Wortes Gottes leben. Wir entscheiden uns, das anzunehmen und sagen, so jetzt lebe ich mit dir, Herr. Ich höre auf dein Wort, auf deine Wahrheit, auf das, was du über mich aussprichst. Und ich bekenne das auch und ich glaube das auch. Und diese innere Freiheit ist definitiv ein Erbe, das Gott für dich bereit hat, 2023, wenn du es 2022 noch nicht erlebt hast. Wer kann gegen dich sein? Das bedeutet äußerlich nicht immer, dass alles gut geht, dass alles so ausgeht, wie wir es uns ausmalen. Als ich damals die Scheidung meiner ersten Ehe erleben musste, war das alles andere, was ich mir irgendwie erhofft hatte oder ja, weil Gottes Wille ist ja auch keine Scheidung und so weiter und so fort. Aber es entspricht eben auch nicht Gottes Wille, dass man letztlich in einer Beziehung kein Land mehr sieht, dass man unter die Räder kommt und so weiter. Und so durfte ich erleben, dass Gott mir im Scheitern geholfen hat und mir immer wieder zugesagt hat, du bist ein Überwinder. Du wirst siegen, nicht gegen meine Ex-Frau oder so, gegen es gar nicht, sondern diese Haltung, bleib bei mir, ich werde dir das Land geben. Gott sei Dank. Und was mir Gott mit dieser Frau geschenkt hat, die letzten 20 Jahre, ist einfach so gewaltig und so, ich bin so dankbar und es ist nicht zu ermessen, weil ich erlebt habe, dass Gott treu ist. Seine Güte jagt mir hinterher und seine Güte jagt auch dir hinterher. Manchmal müssen wir als Christen auch sterben. Wir beten ja oft für unsere verfolgten Geschwister. Gott sei bei ihnen. Und wie viele von denen kommen wirklich unter die Räder? Ich meine, es ist so. Und das sage ich jetzt mal so. Keiner von uns hat bisher dran glauben müssen, auch wenn keiner den Planeten lebendig verlässt. Ja, Gott will auch nicht, dass wir vor der Zeit gehen, vor der Zeit sterben. Aber selbst wenn, dann überwinden wir weit. Dann gehen wir als Sieger vom Feld und nicht als Verlierer. Dann gehen wir mit aufrechtem Blick und nicht als geschlagene Hunde. Ich möchte lieber, dass alle Krankheiten gehen. Wirklich, ich glaube auch, dass Jesus die Krankheit besiegt hat. Sonst würde er nicht, wäre er nicht rumgelaufen und hätte alle geheilt, die zu ihm kamen. Und ich glaube das, dass wir immer beten können, dass wir im Glauben beten können. Aber manchmal stirbt ein Mensch, auch ein Christ, an einer Krankheit. Ein Freund von mir, in der Liebe Gottes geborgen, ein Held im Glauben für mich. Er ist gegangen. Und wir wissen trotzdem, alle Dinge dienen zum Besten denen, die Gott lieben. Und trotzdem werde ich nicht aufhören, weiter zu beten. Weil ich nicht glaube, dass wir zu allem Ja und Amen sagen müssen, was immer wieder passiert. Ja, dass wir nicht uns einfach ergeben müssen. Gott lässt alles zum Besten dienen, auch sein Tod. Tod meines Freundes hat für seine Familie zum Besten gedient. Da bin ich überzeugt davon. Auch wenn ich glaube, dass es letztlich nicht Gottes Wille ist. Gott will, dass wir leben. Gott will auch Gesundheit. In dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Das sagt sehr deutlich, dass wir zu einem Überwinderleben gerufen sind. Wir überwinden weit. Aber viele Christinnen und Christen identifizieren sich so sehr mit dem Leid dieser Welt, mit der Schwachheit in dieser Welt und dem besiegt werden in der Welt, dass sie oftmals alles als den Willen Gottes auslegen. Auf einmal ist jede Not Und jedes Leid und jede Krankheit, alles was kommt, was so negativ ist, alles ist irgendwie Gottes Wille. Aber es ist eine fatalistische Einstellung. Ich weiß, dass die keiner hier hat, aber ich will es einfach sagen. Aber es hat nichts mit dem zu tun, was Gott uns in Jesus geschenkt hat. Hat nichts mit dem Glauben des Neuen Testaments zu tun. Jesus hat uns berufen, und das hören wir morgen, denselben Dienst zu tun, den er selbst getan hat. An dieser Welt. Diese Welt liegt im Schatten des Todes. Diese Welt ist vom Teufel belogen und betrogen worden. Und jedes Schicksal, alles Furchtbare, was wir in der Welt sehen, zeugt davon. Aber wir haben als Überwinder der Welt zu bezeugen, dass Gott nicht furchtbar ist, sondern dass Gott gut ist und dass er Erlösung gebracht hat. Gott sucht Menschen, die ihm das glauben, die ihm zur Verfügung stehen, die das Leben, was er bereitgestellt hat, die ihm dafür danken und ein Licht in dieser Welt sind. Wir Christen müssen zusammenkommen, so wie heute in der Gemeinde, in den Gottesdiensten, in kleinen Gruppen. Wir müssen einfach unseren Auftrag erfüllen. Und zwar als Sieger sind wir berufen, nicht immer zu unterliegen. Und Sieger sein nochmal bedeutet nicht, dass wir nicht die Schwachheit unseres Körpers, unserer Seele berücksichtigen. Das bedeutet nicht, weil kann man mir jetzt schnell unterschieben, ja, du gehst einfach über das Leid hinweg und das Negative einfach schnell hinweg. Du lässt gar nicht zu, dass die Seele trauert. All das Ganze meine ich nicht. Wir sollen authentisch sein, wir sollen ehrlich sein. Wir sollen wahrnehmen, was in uns passiert. Aber dann sollen wir die Kurve kriegen und in den Geist kommen. Paulus ist das beste Beispiel dafür. Das beste Beispiel. Er hat so viel Niederlagen erlebt, so viel Widerstände erlebt, so viel Wahnsinn, ja, und trotzdem, er hat auf den Geist gesät und hat uns ermutigt dazu. Wir sollen in der Welt leben, wie Jesus in der Welt gelebt hat. Also, was hält uns ab? Ich habe heute ein paar Steine mitgebracht, am Ende des Jahres. Und diese Steine stehen für das, was Jesus bereits überwunden hat. Es sind Lügen, mit denen uns der Teufel manchmal betrügt. Lügen, die sich irgendwie festzementieren in unserem Denken oder in unserer Seele. Lügen, mit denen er uns klein halten will. Angst, Sorge, Verdammnis. Und es ist die Zeit jetzt, diese alten Dinge loszulassen. Wir feiern ja heute das Abendmahl. Und ich möchte einfach einladen, für manchen hilft so eine Symbolhandlung. Sagt, ja, boah, wie oft lebe ich eigentlich unter Verdammnisgefühlen? Ich habe keinen Bock mehr drauf. Hast du recht, wenn du das sagst. Lass es hinter dir. Nimm einen Stein, leg ihn auf den Altar und sag, Herr, hier, ich geb's dir. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und es heißt nicht automatisch, dass es sofort weg ist, aber wir müssen es auch bekennen mit dem Mund, mit dem Herzen glauben und mit dem Mund bekennen. Manchmal erlebe ich so, wir sind es nicht gewohnt oft in unserem Glaubensleben, dass wir bekennen mit dem Mund. Aber wir sollen auch ein Gebet bekennen, weil dadurch verinnerlicht sich die Wahrheit, die Gott über uns spricht. Ich bin geliebt. Das darfst du bekennen. Mir ist vergeben. Es gibt keine Anklage, keine Verdammnis über meinem Leben. Nichts kann mich mehr trennen von der Liebe Gottes. Und wenn du heute da sitzt und denkst, bei mir fällt der Groschen nicht. Wie kann mich Gott, keine Ahnung. Dann sag einfach, Herr, hier bin ich. Ich will es dir glauben, dass du mich liebst. Ich will das annehmen und ich will anfangen, das in meinem Leben auch zu bekennen und wahrzunehmen. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen letzten Tag des Jahres 2022. Wir danken dir für deine Botschaft, die zu schön ist, um wahr zu sein manchmal. Wir danken dir, Herr, für die Liebe, die du für uns hast und für die Freiheit, in die du uns hineinführen möchtest. Und ich bete jetzt, Herr, dass du uns mit deinem Heiligen Geist neu erfüllst, dass du uns begegnest jetzt, Herr, und dass einfach die Lügen aufgedeckt werden und die Hindernisse, die noch in unserem Herzen sind, in unserer Seele, und dass jeder frei wird, Herr, der sich danach sehnt heute. Danke, dass du da bist und dass wir einfach vor dir sein dürfen, wie wir sind. Und so kommen wir als deine Kinder zu dir. Und wenn du sagst, ich kenne Gott gar nicht, er ist mir noch schleierhaft, wie kann man mit Gott in Verbindung treten? Dann kannst du zum Beispiel so einen Stein nehmen und sagen, ich fange damit an, indem ich umkehre zu Gott, indem ich zum Kreuz hierher komme und sage, ich lege dir meine Sünden hin. Ich lege dir meinen Unglauben hin, dass ich gar nicht an dich glauben kann. Da ist da irgendwie Matsche in meinem Hirn ist oder sonst wo. Ich gebe dir das einfach, aber ich will zu dir kommen. Zeig dich mir. Und so danke ich dir, Vater, dass du jetzt da bist, durch deinen Geist wirkst. Amen.